Im Rahmen des Radioprojektes Weiß auf Schwarz – Geschichte von Ungleichheit und Rassismus geht es in dieser Sendung um die besondere Form des Kolonialismus in Iran. Ab dem 18. Jahrhundert versuchten Frankreich, Großbritannien, Russland, Deutschland und die Türkei, die sich zu mächtigen Militär- und Handelsmächten entwickelt hatten, ihre Einflussgebiete zu erweitern. Der zu dieser Zeit bereits geschwächte Iran litt unter einer korrupten Herrschaft. Für die Kolonialmächte war diese eine günstige Gelegenheit, auf das Land und seine Rohstoffe zuzugreifen. Der Zerfall des politischen Systems hatte bereits am Ende der Safaviden-Dynastie begonnen, die von 1501 bis 1722 dauerte und den schiitischen Islam als Staatsreligion durchgesetzt hatte. Wegen der zahlreichen Feldzüge, der zerfallenden Landwirtschaft, der Zerstörung nicht nur von produktiven, sondern vor allem auch der Wasserressourcen war das Land wirtschaftlich geschwächt. Die Entwicklung einer moderneren sozialen, ökonomischen und politischen Struktur des Iran war unter diesen Bedingungen unmöglich. Eine entscheidende Rolle bei der Zerstörung Unabhängigkeit spielte die verschwenderische Qajar-Dynastie, die von 1779 bis 1925 herrschte. Ihr war nicht daran gelegen, das Land zu verwalten und weiterzuentwickeln, sondern ausschließlich ihren eigenen Reichtum und Fortbestand zu sichern. Das waren gute Voraussetzungen für die politischen und wirtschaftlichen Eingriffe ausländischer Mächte, die wiederum die Fehlentwicklungen und die kulturelle Armut im Land versteckten. Militärische Interventionen der Kolonialmächte waren gar nicht mehr nötig. Die gleiche Vorgehensweise setzte sich auch im 20. Jahrhundert unter der Herrschaft der Pahlavi-Dynastie fort, eine Monarchie, die abhängig war von den westlichen Mächten, allen voran den USA. Diese Abhängigkeiten mündeten schließlich 1953 im Putsch gegen den iranischen Premierminister Mossadegh. Die Folgen dieser gewaltsamen Einmischung waren fatal und nachhaltig und beeinflussten auch noch den Verlauf der Revolution von 1979 gegen die Pahlavi-Monarchie, führten zum Aufstieg von Khomeini und zum politischen Islam einer rückständigen mittelalterlichen Macht im Iran. Unter den verheerenden Auswirkungen dieser Art der Einflussnahme ausländischer Mächte leidet das Land und sein Volk nach wie vor. Sie konnten bis heute nicht beseitigt werden. Damit der eben aufgezeigte besondere Verlauf des Kolonialismus im Iran aus wissenschaftlicher Sicht beleuchtet werden kann, habe ich Bahar Bahar ins Studio von Radio Flora eingeladen. Und ich freue mich, ihn hier begrüßen zu können. Bahar Bahar ist Diplom-Volkswirt und Diplom-Betriebswirtschaftler. Seine Arbeitsschwerpunkte: Wirtschaftspolitik, bürgerliche Rechte, Entwicklungspolitik, Finanzen und Investitionen in der sogenannten Dritten Welt. Seine Diplomarbeit schrieb er über das Thema 2500 Jahre Eigentum an Grund und Boden in Iran. Seine Doktorarbeit verfasste er über Engpässe und Infrastrukturen nach dem Zweiten Weltkrieg. Hallo Barer, herzlich willkommen und gut, dass es geklappt hat.
Danke vielmals für die Einladung.
Bevor wir auf Details eingehen, vorab gefragt, wie bewertest du den Kolonialismus im Iran?
Also meine Essay ist aus drei Teilen zusammengefasst. Einmal über die Wurzeln des Kolonialismus, zweitens über die kolonialistische Einflussnahme in Iran und drittens Resümee. Erstens, Vogelperspektive. Weltweit 800 Millionen Flüchtlinge, 700 Millionen hungernde Menschen, 4 Millionen alleine in Europa, Obdachlosen, über Hunderttausende Tote im Mittelmeer, Umweltwärme, verschmutzte Meere, Eisschmelze, Waldrodungen und Brände. Eine unzählige Corona-Infizierte, eine ungleichmäßige Verteilung der Impfstoffe. Mauer um Europa, Mauer in Palästina, Mauer in USA, Mexiko, amerikanische Militär, Mauer um Iran, Arbeitslosigkeit überall, strukturelle Probleme in kapitalistischen Ländern, kulturelle Romantik, Flucht im Subjektive, Querdenker, Verschwörungstheorie, identitätslose Identitäre. Zweitens, die Wurzel des Kolonialismus. Im November fand eine Konferenz in Frankfurt am Main statt über den Kolonialismus. Die Veranstalter waren Katholiken und Protestanten. Da sie selbst Teil des Problems sind, wurde hier sprichwörtlich der Bock zum Gärtner gemacht. Was bedeutet also Kolonialismus? Es bedeutet, freigesprochen, die totale Ausbeutung der dritten Kontinente, Afrika, Asien und Lateinamerika. Wohlstand für die Kolonisatoren auf Kosten der Menschen der drei Kontinente, Ausbeutung sowohl materiell als auch immateriell, also kulturell. Nicht umso hat man den Kolonialismus mit der Krankheit Lepra verglichen. Wenn sie einem befällt, frisst sie eben auch gänzlich. So ist der Zustand der kolonialisierten Völker, Länder und Kontinenten noch immer wie vor hunderten Jahren. Totale Ausbeutung der vorhandenen Ressourcen und des kulturellen Erbes. Mit anderen Worten, die Vernichtung der Identität dieser Völker. Wenn man andererseits von Neokolonialismus spricht, nennt man Neuorientierung der Kolonisatoren nach dem Zweiten Weltkrieg, die bedeutet die Kapitalisierung des Weltmarktes, was für Kolonien eine permanente ungleichen Warentausch zufolge hat. Diese Folge werden permanent ärmer. Die Ursache dieser Vorgang ist die Überproduktion in Industrieländern. Um diesen Zustand vor der eigenen Bevölkerung legitimieren zu können, agiert der Staat Hand in Hand mit den Interessen des Kapitals und denen der Katholizismus, Protestantismus. Aus dem Raub der Bodenschätze wurde kulturelle Gegenstände wie Skulpturen, Mumien, Statuten, Gemälde, Handarbeiter und so weiter entweder geraubt oder mit Bestechungsgeldern gekauft und nach Europa verfrachtet. Museen sind heutzutage in Europa voll von diesen Kunstgegenständen, die teilweise über 250 die nun schimmern. Eine Quasi-Regierung, die Lakaien, wird etabliert. Der Staat liefert der Waffen und die Kirche das Brot. Man ergänzt sich vortrefflich. Der Gewinn, also Werttransfer, wird in Europa brüderlich geteilt. Mittels täglich ausgeübter Gewalt, allen zur Verfügung stehende Raffinessen, wird dieser Zustand bis heutige Zeit aufrecht erhalten. Dies war die Überblick über die Wurzeln des Kolonialismus. Zweitens, vorweg muss ich sagen, dass die asiatische Völker kein Recht auf Grundeigentum kannten. Der Grund und Boden wurde von Gottes Gnade hingestellt und jeden familiären Zustand wurde das Land immer wieder neu verteilt. Bis die Europäer im Falle Iran die Engländer kamen und Eigentum an Grund und Boden etwa für 170 Jahre durchgesetzt haben, was bis heute andauert. Zweitens, abgesehen von antiken drei Kriegen der Iraner mit Griechen führten, der mit der Sieg der Alexander führte, kam im 7. Jahrhundert der Invasion der Araber und im 13. Jahrhundert mit Invasion der Mongolen. Dieser Zustand hatte zur Folge, dass Iran politisch, wirtschaftlich sehr geschwächt wurde. Das wird und war die Voraussetzung für Einflussnahme der Europäer, die meerestüchtig waren, zuerst die Portugiesen und ab Mitte 16. Jahrhundert die Engländer. Iran wurde seitdem als Pufferzone zwischen Osmanischem Reich und Indien gehalten. 1871 kam zu einem Abkommen zwischen Darsi und iranischer Regierung, der englische Außenministerium nicht akzeptierte wegen der Russen. 1911 endlich konnte ein Vertrag über 90er Jahre für die Forderung der Erdöl geschlossen. 1920 bis 25 wurde Rezat, der sich Pahlavi nannte, ein starker Militärmann als Lakaien gegen starken Widerstände des Volkes eingesetzt und Verlängerung des Vertrags sichergestellt. Reza Shah wurde seine Verhalten änderte und ging mit deutschen Nationalsozialisten zusammen. 1942 haben die Alliierten Reza Shah abgesetzt und wieder gegen Widerstand der Bevölkerung sein Sohn Mohammad Reza als Shah eingesetzt. Im Zuge der antifaschistischen Bewegung wurde die Partei gegründet und kam zu einer Partei, die sich Nationale Volksfront nannte und versuchte, die Übel am Wurzel zu packen, also der iranische Erdöl verstaatlichen. Nachdem diese Vorhaben durch die internationale Gericht in Den Haag gebilligt war, wurde der Ölvertrag seit dem Westen boykottiert und Iran geriet in wirtschaftliche Schwierigkeit. Darüber hinaus 1953 durch die Zusammenarbeit schlossen Amerikaner, Briten und iranische Königshof ein Putsch zusammen und führten sie es durch. Ministerpräsident wurde abgesetzt und verhaftet. Dies ist der bekannte Dr. Mohammad Mossadegh, ein liberale Person. Kurz nach dem Rückkehr des Schahs, der geflüchtet war, wurde ein neuer Erdölvertrag diktiert. Mehrheit der Aktien bekamen Amerikaner und Engländer. Seit 1953 regiert der Mohammad Reza Shah autark. Das Volk wurde jegliche soziale Anteilnahme negiert. Die Opposition verhaftet und gefoltert und ermordet. Bis die Opposition formierte sich untergründig und schließlich auf der Straße, bis Shah aus dem Land geflüchtet war. Mit Erlaubnis der Amerikaner, Engländer, Franzosen und Deutschen in der Insel Guadeloupe durfte Ayatollah Khomeini nach Iran aus Frankreich zurückkehren. Seit 1979 regiert Islamische Republik und das Volk leidet unter europäischem Embargo. Ausübung der Gewalt durch kolonialen Macht. Dankeschön.
Baba, danke für den ausführlichen geschichtlichen Rückblick. Jetzt konntest du den Zuhörenden den Verlauf des Kolonialismus im Iran und vor allem auch die beteiligten Kolonialmächte konkreter darstellen?
Nachdem Napoleon Bonaparte bis zum Ägypten eingedrungen war und wollte nach Indien, nicht geglückt war, 1806 wurde die Napoleon Bonaparte besiegt, waren die Russen und die Engländer in Iran interessiert. 1844 schloss die persische oder iranische Regierung einen Vertrag mit Russen und verlor 13 Städte in Aserbaidschan, Armenien und Georgien, weil in diesen drei Ländern war Zentrum der Handel mit Seidenstraße. Deswegen war speziell ab 1907, 1911 und 1921 zwischen Engländern und Russen ein Abkommen, die Iran zuerst in zwei Teilen, dann in drei Teilen und dann wurde das mal alles annulliert. 1844 kam in Petersburg zwischen Russen und Engländern ein Abkommen, dass die heutige iranische Grenze festgelegt wurde. Und 6 Jahre später wurde im Abkommen von Erzurum dieser Vertrag verewigt. Darum hat Iran immer Spielball dieser zwei Mächte gewesen. Alle anderen durften bis nach dem Zweiten Weltkrieg, Amerikaner hauptsächlich, an englische Stelle traten.
Du hast von Amir Kabir, Ministerpräsident von Nasreddin Shah, gesprochen. Was mit diesem weisen und fähigen Premierminister passiert ist, spiegelt die damalige Situation im Iran wider. Wie war sein Schicksal?
Ich habe vorhin über den Vertrag von Erzurum gesprochen, der Amir Kabir, Ministerpräsidenten, 1844 unterschrieben hat. Dieser Ministerpräsident ist der erste, klügste, Intellektuelle im Sinne des Wortes und national gesinnte Ministerpräsident, der lange nicht sich auf dem Posten anhalten konnte, wurde er abgesetzt und später in Zusammenarbeit mit englischem Konsulat und Shahs Mutter, namentlich Nasreddin Shahs Mutter, wurde im Bad ermordet. Der war der die erste Schule bzw. Studenten nach Europa schickte. Der war der erste der Allianzschulen im Iran gegründete und das war für iranische Verhältnisse, wenn wir das mit Deutschland vergleichen, die 1816 mit dem Schulsystem angefangen hat. 1850 für Iran war eine Wunder. Aber da kam es nichts mehr. Aber währenddessen kamen immer die Kinder der reichen Leute nach Europa zu studieren. 1888 kam Nasreddin Shah auf Einladung Deutschland nach Deutschland. Und diese Reise wurde von Mark Twain sehr drastisch beschrieben. Aber die bräuchten für Europa nichts mit. Die haben nur Vergnügen gehabt und zurückgekehrt und das Geld verprasst. Die Beziehung zwischen Iran und Deutschland war von Anfang an Handelsbeziehung. Da die Deutschen mit Türken zusammenarbeiteten, konnten sie nicht in Persien Fuß fassen. Bis der Adolf kam. Insoweit hat im Zuge der Kolonialisierung Deutschland andere Länder wie China, wie Namibien, wie Westafrika im Iran keine so gewichtige Rolle gehabt.
Der Erste Weltkrieg war für Iran auch eine Katastrophe. Kannst du bitte kurz darüber erzählen?
Also im Ersten Weltkrieg, obwohl, wie gesagt, Iraner sich neutral erklärt hatten, wurde Iran vom Persischen Golf, also im Süden, besetzt und das Land richtig ausgeraubt für ihr Militärpersonal. Dadurch gab es mal in Persien ein Hungernot. Die Bevölkerungsanzahl der 1910 20 Millionen zählte, war 1920 10 Millionen. Die Leute von Hunger starben regelrecht auf der Straße.
Während das iranische Volk eine unvollendete Revolution gegen die Vorherrschaft der Monarchie durchführt, befindet sich die Monarchie im Iran ohnehin schon in der schwächsten Position in ihrer Geschichte. Plötzlich kommt Reza Khan, ein Kosakenkommandant, an die Macht und nennt sich selbst einen König, Schah. Warum überhaupt das Kosakenmilitär im Iran tätig sein konnte, ist eine separate Frage. Aber wie wurde Reza Khan König und welche Rolle spielten die Briten dabei?
Also 1906 können wir mit bürgerlicher Revolution vergleichen, wenn es dieser Vergleich hinkt. Ab 1911, die konstitutionelle Monarchie nicht arbeitsfähig war, kam der Erste Weltkrieg und Persien wurde praktisch durch Rebellionen auseinandergetrieben. Der Schah war tot und seine Nachfolger war ein kleines Kind, der damals in Europa war. Und da kam Reza Schah, der war Militärführer der 5. Militärkolonie in Hamedan stationiert, bekam vom Engländer, die ihre Konsulat in Qazvin hatten, Geld und Munition und Iran zu vereinheitlichen. Hatte geschafft. Das Problem war, nachdem Iran seine Einheit gefunden hat, wollte er auf einmal selber Schah werden. Und die Engländer waren dafür. Die national gesinnte Iraner, die Nase voll von konstitutioneller Monarchie und überhaupt von Monarchie hatten, wollten sie eine Republik haben. Die führende Köpfe dieser Leute, wie vorhin gesagt, Dr. Mossadegh, wurde in Hausarrest gestellt und Reza Khan ging in Parlament und wurde Reza Shah. So ist er Shah geworden.
Mit Unterstützung von England.
England.
Der Kolonialismus, der von Plünderungen begleitet wurde, wie du auch dargestellt hast, hat iranische Kunstwerke und Geschichte nicht verschont. Auf welche Beispiele künstlerische und historische Plünderungen im Iran kannst du verweisen?
Also bis zum Reza Schah zur Macht kam, alles, was die Archäologen gefunden haben, haben sie mit sich nach Europa gebracht. Es gab 2 Stück Diamanten, die Nader Schah von Indien mitgebracht hatte. Eine von diesen Diamanten wissen wir nicht, wo das geblieben ist. Und der andere, der Berg des Lichtes genannt wird, ist in Museen in England. Aber Reza Schah am Anfang als Nationalist hat die Archäologen nicht erlaubt, die Funde nach Europa mitzunehmen. Was das geheim geschehen ist, wissen wir nicht.
Während die Könige und Herrscher des Iran so weit gingen, mit den Aggressormächten zusammenzuarbeiten, um ihre Interessen zu schützen, wie widersetzte sich das iranische Volk, besonders diejenigen, die die Situation durchschauten?
Im Laufe der Geschichte, Teil der persischen Intelligenzia flüchtete nach Indien, flüchtete nach Ägypten, flüchtete nach Türkei. Und von dort aus kamen die ersten Zeitungen, die kritisch gegen die Regierung waren. Und von außen versuchten die Bevölkerung aufzuklären. 2 Ereignisse waren maßgebend. Einmal der Vertrag von Tabak, die Klerus sich mit der Bevölkerung gegen die Regierung gestellte und wurde es annulliert. 2. war die Vertrag mit dem Lotterie. Das wurde auch mal geglückt und annulliert. 20 Jahre später, im Zuge der Revolution in Russland 1906 und auch mal im Iran, gab es eine Aufstand und wurde die Monarchie endlich zu dem konstitutionellen Monarchie umgewandelt. Aber die Abgeordneten waren entweder von Klerus oder waren Großgrundbesitzer. Also hat sich nichts viel geändert. Im Laufe des Jahres 1940-50 mit Verstaatlichung der Erdöl und danach hat persische Oppositionelle immer sich zusammengetan und gegen die jegliche Regierungsmaßnahmen protestiert. Ja, die Landreform wurde 1963 durchgeführt. Gab es Massendemonstrationen, gab es auch Tote auf der Straße. Aber praktisch wurde das mal durchgeführt und das wurde oder das hatte zur Folge eine immense Landflucht, die zu Verhängnis des Schahs selber wurde.
Weil eine Revolution von oben war. Das war keine Revolution von unten, sondern von oben.
Ja.
Deswegen konnte nicht so gut funktionieren in der Gesellschaft.
Nein, deswegen sagte ich mal, es wurde von oben weiße Revolution genannt. Ja, die Massenflucht kamen in die Städte, aber im Gegenteil zu Empfehlungen der Schahs Berater, die Engländer waren, wurden nicht in England die Bauern in die Textilindustrie beschäftigt, sondern bekamen keine Arbeit, weil es keine Fabriken gab. Und dann wurden Lumpenproletär, Zeitarbeiter, allerhand Arbeiter, Straßenverkäufer und so weiter. Und die waren die Basis der islamischen Republik.
Und wie sieht jetzt aus?
Islamische Republik, von Anfang an war es widersprüchlich. Einerseits islamisch, andererseits Republik. Die vereinbaren sie sich. Und seitdem versuchen die Parlamentarier, die bestellt sind und religiöse, das Land zu regieren. Zunächst wurde das Land zurückgeschickt im Mittelalter. Und jetzt können sie nicht vorwärts und auch nicht rückwärts. Die Bevölkerung, der sehr schlecht geht und hungert, hat oft, also bis jetzt, ich habe gezählt 9 spontane Aufstände zustande gebracht in verschiedenen Städten und zuletzt in ganzem Land. Aber das Land wird sehr stark regiert und durch die Militär wurde jede Bewegung niedergeschlagen.
Bahar Bahar, vielen Dank, dass du an diesem Gespräch teilgenommen hast. Und ich hoffe, dass wir bei der nächsten Gelegenheit weitere Aspekte und offene Fragen dieses Themas eingehender untersuchen werden. Vielen, vielen Dank.
Ich danke auch für die Einladung.